Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Work Smart Podcast aus der Xing News Redaktion. Ich spreche heute mit Manuel Heiden, der 2014 mit seinem Bruder Dominik den Online-Broker Next Markets gegründet hat. Und der sagt, dass wir in Deutschland eine deutlich höhere Aktienquote beim Sparen brauchen, um gut auf die Rente vorbereitet zu sein. Und dass dafür auch eine sehr viel bessere Bildung im Finanzbereich nötig ist bei den meisten Menschen. Und deswegen, hallo Manuel, würde ich gleich mal gerne mit der Frage einsteigen, wann wurde eigentlich bei dir und durch wen die Begeisterung für Aktien geweckt und was war so dein erstes Investment?
Ja, hallo Stefan, freut mich dabei zu sein. Also im Grunde genommen, ist meine Leidenschaft für die Börse ins Leben gerufen worden. Da war ich, um die 16 Jahre alt gewesen sein. Ich bin Kölner, Kölsche Jung und die Sparkassen hier in Köln veranstalten immer ein Spiel, das nennt sich Planspiel Börse. Da bin ich eigentlich, also es war so von Anfang an absolut faszinierend für mich. Ich war Feuer und Flamme und dann haben wir gemeinsam im Freundeskreis haben geschaut, okay, welche Aktien handeln wir jetzt, packen wir jetzt noch Optionen, Calls, Puts und so weiter dazu. Ja, das war wirklich faszinierend. Und man muss dazu auch sagen, es war ja eine Zeit, 1996, da fing das ja gerade an mit der New Economy. Ja, erinnerst du dich vielleicht noch dran an die Zeit, völlig verrückt, das Internet kam sozusagen, ja, in unser Leben, Internetunternehmen wurden gegründet und wir wollten einfach dabei sein. Ne? Es ist in etwa so, zugleich mit der heutigen Generation Z, also die heute 18-Jährigen, die ja auch jetzt vom Kapitalmarkt im Prinzip fasziniert sind, ja, und sich in Communities treffen. Da spielte das Thema Finanzbildung natürlich auch eine große Rolle, kommen wir mit Sicherheit gleich noch zu. Aber das ist so, war sozusagen der Startschuss in meiner Karriere als Börsianer.
Ist ja spannend, dass das dann ausgerechnet die doch eher als oft spießig angesehene Sparkasse war, die das dann bei dir geweckt hat.
Absolut, ja.
Glaubst du, also gerade wenn es um so Börsenspiele geht, glaubst du, dass das schon auch eine Rolle spielt? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war ja 1996, war das ja ganz okay mit den Kursen, lief das ja alles ganz gut, gab es ja nicht große Börsenabstürze. Glaubst du, dass das schon eine Rolle auch spielt, dass du dann eben auch Erfolgserfahrungen machst und wenn es auch nur in einem Spiel ist, einfach steigende Kurse erlebst? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn das stark absinkt, dass einen das auch eher abschrecken kann, selbst wenn es nur in einem Spiel ist.
Ja, absolut. Also das sind eigentlich im Prinzip zwei Themen, die eine Rolle spielen. Auf der einen Seite ist es ein wesentlicher Unterschied, ob man jetzt mit virtuellem Geld handelt oder mit Echtgeld. Ja, jeder, der das schon mal gemacht hat, hat das schon kennengelernt. Ja, wir Menschen leiden ja immer unter Verhaltensanomalien. Ja, wir tendieren zwischen Angst, Gier, Überheblichkeit, machen also im richtigen Moment das Falsche. Ja, da gibt es mittlerweile auch einen Wissenschaftszweig zu, Behavioral Finance, also die verhaltensorientierte Kapitalmarktforschung mit Daniel Kahnemann, der das so gegründet hat, und Nobelpreisträger. Also wir Menschen agieren nicht gerade rational im Umgang mit Geld. Also diesen klassischen Homo economicus, den gibt es halt nicht. Ja, wir sind halt emotional. Da spielt dann natürlich auch die Volatilität im Markt eine Rolle. Das hat man damals ganz gut gesehen, sagen wir 1999 in der New Economy. Das sieht man heute. Ja, die Volatilität gerade in bestimmten Aktien oder auch Basiswerten, Kryptowährungen wie Bitcoin sind wirklich anormal hoch. Ja, und umso mehr spielt eigentlich das Thema Finanzbildung eine entscheidende Rolle. Und ich erinnere mich dann damals, hatte ich dann Kontakt mit Anfang 20 zu einem sehr erfahrenen Börsianer, der war damals 20, 30 Jahre älter, aus dem institutionellen Bereich und hat mich gefragt, du willst mit der Börse anfangen? Da hat er mir tatsächlich ein Buch über Behavioral Finance geschenkt. Und das musst du erst lesen, bevor es überhaupt losgeht. Da war ich auch erstmal irritiert, ne, weil ich hatte zunächst gedacht, du musst doch einfach nur die richtigen Aktien auswählen, dann passiert der Rest von alleine. Aber das ganze Thema Psychologie des Menschen an der Börse, aber auch Risikomanagement, das habe ich dann erst später entdeckt. Und von daher würde ich sagen, ja, also Musterdepots und Planspiele sind gut für den Anfang, unbedingt, um gewisse Wirkungsmechanismen auch kennenzulernen, ja. Wie es ist, ohne Hebel zu handeln, mit Hebel zu handeln, welche Positionsgröße gehe ich eigentlich ein, wie verhält es sich dann mit dem Risiko gesehen auf mein zur Verfügung stehendes Gesamtkapital. Aber richtig fängt es dann erst an, sozusagen auch schwierig zu werden, in dem Moment, wo ich dann mit Echtgeld handle. Und die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht.
Jetzt haben ja auch nicht alle Menschen sind da eben nicht so früh rangeführt worden, haben wahrscheinlich auch oft Angst eben vor Kursverlusten. Würdest du denn trotzdem sagen, dass die Vorsage in Aktien was ist, was schon am Ende jeder und jede für sich entscheiden sollte? Oder ist es schon was, wo du auch sagen würdest, da sollte auch das staatliche Rentensystem in irgendeiner Weise einsteigen?
Also grundsätzlich, und das ist auch gängige Wissenschaft, gibt es viele empirische Studien zu, die aufzeigen, dass wir Menschen eigentlich eben, wenn wir selber sehr aktiv an der Börse handeln, tendenziell eher kein Alpha, so wie wir sagen, also eine Marktüberrendite erzielen. Und daher sollte man da insbesondere im Abzug der Transaktionskosten, auch ein ganz spannendes Thema, daher sollten wir eher in passive Produkte investieren, die natürlich von der Kostenbasis ganz anders sind, denn viel kostengünstiger, die einen breiten Markt abdecken. ETFs ist das Stichwort. Da würde ich tatsächlich sagen, dass das schon mal der erste Schritt ist. Was ich beispielsweise sehr, sehr gerne mache, als Börse ist für mich auch Hobby, muss ich dazu sagen, ja, ist, dass man sich sozusagen ein breites Portfolio aufbaut an Aktien, vielleicht 15 Aktien, verschiedene Sektoren drin sind und dann noch ein breites Portfolio an ETFs. Ja, und dann, was ich dann natürlich gerne mache, ist sogenanntes Stockpicking. Das heißt, ich versuche herauszufinden, welche Aktien gerade insbesondere im Technologiebereich so das nächste große Ding sind. Und da versuche ich mich natürlich dann einzudecken. Das ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar auf ein, ich sag mal, auf ein kapitalgedecktes Rentensystem. Aber es geht natürlich schon in die Richtung. Ich denke, dass hier tatsächlich ein Mix aus einem umlagefinanzierten, einkommensbezogenen Altersrente und, sagen wir mal, einer kapitalgedeckten Prämienrente, also sozusagen ein Sockel, der noch oben drauf ist, dass das, glaube ich, ein entscheidender Punkt ist, weil ohne am Kapitalmarkt zu partizipieren, also im Prinzip am Produktivvermögen der Gesellschaft, wird es relativ schwierig in der Zukunft.
Okay, das heißt, du sagst schon, es sollte auf jeden Fall, sag ich mal, langsam aufgebaut etwas geben, wo der Staat auch sagt, dass er sozusagen für uns alle dann einen Teil des Einkommens auch anlegt, der dann aber eben individuell ist. Also jeder, der das eingezahlt hat, bekommt dann seine Einzahlung mit hoffentlich Rendite wieder raus. Jetzt ist es ja so, dass bisher die meisten staatlich geförderten Produkte, also sowas wie Riester oder Rürup oder so, dass das ja Produkte sind, in denen es vorgeschrieben ist, dass eine Sicherung drin sein muss, dass also mindestens die eingezahlten Beiträge wieder rauskommen. Jetzt ist aber ja so, dass im Aktienmarkt diese Sicherung sehr viel teurer ist, als den meisten Menschen bewusst ist. Wie würdest du denn gerne so ein Produkt ausgestaltet sehen und warum wäre es jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll, da eine Sicherung drin zu haben?
Also im Grunde genommen muss man natürlich schon betrachten, dass niemand vor Risiko geschützt ist. Weder im umlagefinanzierten Bereich, da gibt es natürlich auch Risiken, gerade in die Zukunft, ne? Die Babyboomer-Generation geht jetzt bald in Rente. Ja, das reicht vorne und hinten nicht. Ja, auf dem Kapitalmarkt hat man natürlich andere Risiken und diese Risiken gilt es natürlich zu managen. Ja, und wenn wir uns dann mal anschauen, wie war denn statistisch eigentlich die Performance von Aktienmärkten in der Vergangenheit, dann kann man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass wir, wenn wir uns mal die Aktie an sich angucken, dass man ja drei verschiedene Komponenten hat. Zum einen ist es, ich sage mal, sind es die Kursgewinne. Das ist ja auch das, wovor die meisten Menschen Angst haben, die Schwankungen. Ja. Aber selbst da, Kursgewinne haben in der Vergangenheit in etwa im Schnitt um 5% zugelegt. Wenn du dir jetzt den DAX anguckst, den gibt es, glaube ich, seit Ende 1987, wenn ich mich richtig erinnere, dann war das durchschnittlich 5%. Ja. Und das ist ja das, wovor die Menschen Angst haben, weil es gibt die Schwankungen. Ne? Du machst natürlich nicht die 5% kontinuierlich jedes Jahr, sondern es gibt mal ein Jahr mit 20%, dann ein Jahr mal mit 0%, dann mal ein Jahr mit -10% und so weiter. Ne? Also es ist der Durchschnittswert. Und dann, und das vergessen die meisten, eine Aktie ist ja nicht einfach nur so ein spekulatives Instrument, sondern eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung an einem oder eine Beteiligung an einem Unternehmen, ja. Dadurch habe ich natürlich ein Anrecht auf eine Dividende, also eine Gewinnbeteiligung. Insbesondere bei großen Blue-Chip-Unternehmen, ja, und wenn wir uns jetzt mal den DAX zum Beispiel angucken, dann lag diese Dividendenrendite bei ungefähr, ja, 3%, würde ich sagen, im Schnitt. Also wenn du eine Kursrendite von 5-6% hast, dann liegst du irgendwo statistisch bei 8-9% über die letzten Jahre seit Beginn oder Auferlegung des DAX. In den USA ist es übrigens auch so, den S&P 500, Dow Jones gibt es schon deutlich länger, da kommst du eigentlich zu ähnlichen Ergebnissen. Ne? Ich glaube auch so 6+3, also 6% Kursrendite im Schnitt, 3% Dividendenrendite ist da auch das statistische Ergebnis. Das heißt, du hast statistisch gesehen ein extrem gutes, es gibt einfach kein besseres Instrument, um deine Altersvorsorge zu machen. Es kommt noch ein anderer, dritter Punkt dazu, und zwar Aktien, also Unternehmensbeteiligungen, sind natürlich inflationsbereinigt. Ja? Und Inflation spielt gerade im Moment eine wesentliche Rolle. Warum ist das so? Ein Unternehmen erhöht natürlich die Preise. Ja? Also wenn ich jetzt Maschinen produziere, gebe ich natürlich diese Preissteigerung, den Wertverlust sozusagen des Geldes an meine Kunden irgendwo weiter. Ja? So funktioniert unsere Wirtschaft. Und von daher ist es natürlich auch noch der beste Inflationsschutz. Also kommen wir grundsätzlich meines Erachtens, was die Altersvorsorge angeht, nicht an einer Aktie vorbei. Und jetzt geht es natürlich darum, ein Produkt zu bauen, an dem die Gesellschaft grundsätzlich partizipieren kann, und zwar nachhaltig mit möglichst geringem Risiko. Die Schwankung, die Volatilität der Kapitalmärkte, das kann man einfach nicht verhindern. Ja? Aber was man zum Beispiel sehr gut steuern kann, die Schweden machen das übrigens sehr, sehr gut, sind die Kosten des Produktes. Aber wenn man jetzt sehr, sehr breit investiert, dann zahlen, glaube ich, die Schweden irgendwo im Durchschnitt zwischen 5 und 12 Basispunkte, also 0,05 bis 0,12% an Kosten auf diese Fonds, die vom Staat gemanagt werden. Ja, da sind natürlich jetzt, ja, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da Politiker sitzen und entscheiden, welche Aktie ausgewählt wird, sondern sind da natürlich absolute Profis, die das machen. Ja. Und wenn man dann anschaut, ich investiere möglichst breit in den Markt über ETFs und eben nicht in Klumpenrisiken, dann hat man ein sehr ausgewogenes Ergebnis zwischen A, Kostenbasis und B, risikooptimiertem Portfolioansatz, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, politisch geht es halt darum, wo wird dann letzten Endes so ein Fonds aufgesetzt. Ja, es hängt ja jetzt unter der Rentenkasse, hängt ja jetzt unter der Deutschen Bundesbank. Also das muss man halt alles politisch entscheiden. Aber im Grunde genommen, der Mix aus, sagen wir, umlagefinanziertem, einkommensbezogenen Altersrente und diesem, wenn ich mich richtig erinnere, nennen die Schweden das irgendwie Prämienpension. Ja, das ist also ein Pflichtanteil, der automatisch in diesen Fonds geht. Ja, da bin ich ganz, ganz großer Fan von, weil ohne diesen Sockel, diesen kapitalmarktgedeckten Sockel, wird es meines Erachtens unmöglich, auf Dauer die Renten zu sichern. Kürzlich da mit einem Kollegen drüber gesprochen, der kam dann mit dem Thema, ja, die Norweger, die machen das ja gut. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so, wie jetzt Äpfel mit Birnen vergleicht, weil die Norweger, dieser norwegische Staatsfonds ist ja im Prinzip, der hat eine extrem wichtige, große Bedeutung für die Norweger, weil da die Erträge aus dem Nordseeöl, das sind ja gigantische Überschüsse, die da generiert werden. Das fließt direkt in diesen Fonds rein und das wird dann letzten Endes natürlich auch im Kapitalmarkt gemanagt, so wie jeder andere Fonds. Von daher ist es relativ schwierig, das miteinander zu vergleichen. Aber ich denke, die Schweden haben einen sehr spannenden Ansatz gefunden und das könnte ich mir auch sehr gut für Deutschland vorstellen.
Jetzt haben wir aber ja in Deutschland eine umlagefinanzierte Rente, die ja auch schon jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Euro Umlagen aus dem Steuerhaushalt benötigt, damit sie überhaupt weiter funktioniert.
Absolut, ja.
Wie könnte man denn so ein großes und ja auch noch laufendes System, in dem ja auch ganz viele Ansprüche jeden Tag neu entstehen, wie könnte man das denn sinnvoll oder effizient umbauen oder zumindest mit so einem Kapitalanteil versehen? Gibt es da Beispiele aus dem Ausland, wo das gelungen ist?
Ja, also der Umbau das kann man ganz gut eigentlich auch mit dem Klimawandel vergleichen. Ja, wir geben jetzt auch da auf der Seite extrem Gas, muss man sagen. Und das ist auch extrem wichtig. Ja, und hier ist es eigentlich auch kurz vor 12, wenn nicht nach 12. Ja, von daher müssen wir mit einem tragfähigen Konzept kommen und mit einem mutigen Konzept auch. Ja, das ist ja auch teilweise politisch einfach nicht gewollt. Man spricht immer vom Risiko. Ja. Aber da fängt auch finanzielle Bildung einfach an, dass man verstehen muss, dass die Schwankungen einer Aktie nicht den tatsächlichen Wert des Unternehmens widerspiegeln. Ja, genau da müssen wir ansetzen. Und ein Modell könnte aussehen, dass wir einen staatlich gemanagten Fonds, also einen staatlich aufgesetzten Fonds, der dann durch professionelle Fondsmanager gemanagt wird, etablieren, zum Beispiel unter der Deutschen Bundesbank, und dann hingehen und einen Teil der Lohnnebenkosten beispielsweise in diesen Fonds reingeben. Ja, also das sozusagen, dass der Anleger gar nicht so viel davon mitbekommt. Ja, das ist halt der Clou, der Trick dabei. Du musst, und da gibt es ja auch verschiedene empirische Studien, die das sehr, sehr gut aufzeigen, dass du extrem viel Vermögen aufbauen kannst, wenn du einfach einen Teil deines Nettogehaltes in Form eines Sparplans, in ETF oder Aktiensparplans, ich sag mal, am Anfang des Monats verschwinden lässt. Ja? Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Also einfach mal anfangen mit einem mutigen Modell, was dann möglichst breit, kosteneffizient am Kapitalmarkt investiert.
Was du jetzt erzählst, erinnert mich ein bisschen an das, oder zumindest am nächsten dran kommt, glaube ich, im Wahlkampf das Konzept der FDP, die ja fordern, dass es einen Anteil des Bruttolohns, also so wie bisher an Rentenbeiträgen, dass da also 2%, 1% zahlt der Arbeitnehmer, das andere der Arbeitgeber, dass also 2% des Bruttolohns eben genau in einen solchen zu erstellenden Fonds dann fließen sollen, anstatt in eine Umlagerente. Und dass eben dieser Fonds dann auch, genau wie du gesagt hast, günstig vom Staat verwaltet wird und eben dann mit möglichst geringen Kosten dann international am Aktienmarkt irgendwie partizipiert, wenn die Wirtschaft wächst. Hast du dir dieses Konzept auch angeguckt? Kannst du dich damit anfreunden?
Ja, also es ist ein mutiges, sehr gutes Konzept. Hat die FDP natürlich nicht per se erfunden, sondern es basiert natürlich auch auf vielen verschiedenen Studien, die eigentlich genau das sehr, sehr gut darlegen. Von daher ist meines Erachtens der logische und nächste Schritt in Bezug auf unser Rentensystem. Von daher kann ich mich dem nur anschließen.
Dann vielleicht noch so als letzte Frage, weil wer weiß, ob und wann da wirklich was Staatliches kommt. So lange bleibt uns ja nur das Private. Du hast jetzt erzählt, du hast mit der Sparkasse, mit dem Börsenspiel angefangen und sagst ja auch, eigentlich gibt es zu wenig Menschen, die sich damit beschäftigen und zu wenig Bildung in dem Bereich. Wo würdest du denn raten, jetzt, wenn jemand sagt, nee, ich will nicht auf den Staat warten, ich will jetzt doch mal mich selber damit beschäftigen, wo fängt man am besten an?
Also im Grunde genommen muss man sich einfach mit Aktienmärkten beschäftigen. Man muss schauen, wie erfolgreiche Privatanleger Geld anlegen. Im Grunde genommen geht das über ein breites Aktienportfolio, ein breites ETF-Portfolio. Also die meisten unserer Kunden zum Beispiel haben neben ihrem Aktienportfolio zum Beispiel so ein MSCI World ETF im Portfolio, wo sie einfach sagen, okay, das deckt Großteil der globalen Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, ab. So partizipiere ich ja auch per se schon mal an der Steigerung des Produktivvermögens. Ja? Und darum geht es ja einfach. Das ist ja auch immer wieder die Diskussion, warum klafft die berühmte Schere zwischen Arm und Reich auseinander? Warum ist das so? Weil natürlich Vermögende, Privatpersonen oder auch Institutionen sehr stark am Kapitalmarkt agieren. Ja, während viele Arbeitnehmer weder eine Unternehmensbeteiligung, also eine Beteiligung an dem Unternehmen haben, für das sie arbeiten, zumindest auch ein tolles Thema, und darüber hinaus keine Aktien, also Unternehmensbeteiligungen besitzen. Und um nochmal auf mein Beispiel vom Anfang zurückzukommen, ich habe das ja auch im Freundeskreis, da wird dann diskutiert, ja, Aktien, das ist einfach zu viel Risiko. Ja, aber das ist für mich ein Zeichen von fehlender Bildung, weil Punkt A, statistisch gibt es kein sichereres Anlageinstrument. Man muss halt lernen, mit den Schwankungen umzugehen. Da würde ich mich auch mal damit beschäftigen, mit diesem Value-Investment-Ansatz, also die Trennung von des aktuellen Preises eines Unternehmens, sozusagen dem Wert des Unternehmens. Ja, das heißt, den Wert des Unternehmens bestimme ich ja solche dadurch, dass ich mir die Fundamentaldaten eines Unternehmens angucke. Ja, das machen natürlich eher nur Profis. Ja, von daher ist es auch ratsam, sehr stark in ETFs zu investieren, die im breiten Markt haben. Ja. Aber wenn man dann mal tiefer eintauchen möchte, einfach um es zu verstehen, dann sollte man sich unbedingt damit beschäftigen. Nämlich der tatsächliche Preis des Unternehmens bestimmt sich aus den Fundamentaldaten, also Umsatz, Gewinn, Cashflow und so weiter. Und der Preis ist sozusagen der Preis der Aktie gerade immer. Zu welchem Wert wird das Unternehmen an der Börse gehandelt? Und da ist es so, dass die wenigsten Privatanleger antizyklisch handeln, sondern das heißt, wenn die Kurse fallen, hat man dann tendenziell eher Angst. Ach, die Kurse fallen, bloß die Finger davon lassen, ist viel zu gefährlich. Dabei ist es eher dann auch eine gute Chance, in das Unternehmen günstiger zu investieren, wohingegen Anleger dahin tendieren, möglichst in sehr stark steigende Preise von Unternehmen zu investieren, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Fear of missing out, ja, ist ja das berühmte Stichwort. Das sind halt so die Modelle, mit denen man sich beschäftigen sollte. Es gibt verschiedene Modelle, die eigentlich sehr, sehr gut zeigen, wie wir Menschen ticken an der Börse. Ja, also dann gibt es den berühmten Dispositionseffekt, der halt darlegen konnte, dass wir Menschen, wenn wir sozusagen in der Gewinnphase sind mit unserer Aktie, dass wir dann dazu tendieren, mal schnell zu verkaufen, weil der schöne Gewinn, der könnte ja weg sein. Aber hingegen, wenn in der Verlustphase mich befinde, dann warte ich in der Hoffnung, dass die Kurse könnten ja zurückkommen. Ne? Eigentlich sollte man es genau umgekehrt machen, seine Verluste möglichst begrenzen und Gewinne laufen lassen, ja, und eben nicht zu früh verkaufen. Und wenn mal Kurse runterkommen, dann vielleicht mal nachkaufen, weil so macht man es ja eigentlich auch mit Immobilien, weil man will ja eine Immobilie nicht teuer kaufen, sondern man freut sich ja darüber, wenn man eine Immobilie günstiger gekauft hat. Und eigentlich ist es so auch am Aktienmarkt. Und das Beispiel zeigt auch eigentlich, also das mit den Immobilien versteht jeder. Ja, bei mir auch im Freundeskreis wirklich jeder, ist einleuchtend, aber mit den Unternehmensbeteiligungen, also mit Aktien, verstehen die Menschen es eher nicht. Wenn man es ihnen dann erklärt, dann sagen sie, ah ja, ist ja absolut logisch. Ja. Im Grunde genommen fängt es da an und das ist eigentlich auch die Aufgabe beispielsweise von uns als Online-Broker, den Kunden halt zu zeigen, genau so handeln Profis und so musst du es halt machen, auch unter Risikogesichtspunkten, damit du erfolgreich bist. Ne? Und die meisten Menschen konzentrieren sich zu sehr darauf, den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in eine Aktie zu finden. Dabei sollte man sich eher auf das Risikomanagement konzentrieren. Das heißt, wenn jetzt sozusagen aus dieser Transaktion nichts wird, ein Stop-Loss ausgeführt wird, ich also Verlust habe, wie viel Prozent geht meines Gesamtkapitals geht dann verloren, ja. Und das kann man sich dann sehr, sehr gut statistisch ausrechnen, wie dann das Gesamtportfoliorisiko ist und so weiter. Also da geht es natürlich sehr in die Tiefe, ja, muss man im Grunde genommen, muss das nicht jeder wissen, aber wenn man das Verständnis dafür hat, dann weiß man, dass es eigentlich letzten Endes keine bessere Anlageform als Aktien gibt.
Dann habe ich noch eine allerletzte, ganz kurze Frage an dich. Hast du so ein Buch oder eine Website, wo du sagst, wer mal anfangen will, der sollte das auf jeden Fall sich angeschaut haben?
Ich lese gerade tatsächlich ein Buch, das passt da rein, das nennt sich Psychology of Money. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen.
Prima, dann werde ich mir das auch mal anschauen, ich kenne es auch noch nicht. Ja. Lieber Manuel, ich danke dir vielmals, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Es war sehr spannend und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank. Und auch vielen Dank nochmal an dich, Manuel.
Danke dir, Stefan. Ciao.